Wer etwa mit dem Berliner S-Bahn-Ring die Nordstrecke fährt, der sieht den historischen Westhafen wie aus einem Panoramafenster. Allen voran das rathausartige Verwaltungsgebäude des landeseigenen Hafenbetreibers BHLA, Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft. Dieses Wochenende gibt es die Gelegenheit, dem Hafen näher zu kommen, denn die BHLA wie der Hafen selbst feiern ihren 100. Geburtstag. Im Weimarer Krisenjahr 1923, mitten in der damaligen Hyperinflation, wurde der Westhafen in Betrieb genommen. Und anders als beim bereits früher an den Start gegangenen Osthafen, spreeaufwärts an der Stralauer Allee, werden im Westhafen noch immer Waren umgeschlagen. Wirtschaftsreporter Johannes Frevel mit seiner Geburtstagsreportage aus dem Westhafen.
Lautes Klirren und Poltern. Die Eisenbahngesellschaft Potsdam schiebt gerade einen langen Güterzug auf den Containerumschlagplatz von Berlins einzigem trimodalen Innenstadt-Güterverkehrszentrum Westhafen. Ein Transportschnittpunkt von Bahn, Schiff und Lastwagen. Nur eine Ampelkreuzung von der Stadtautobahn A100 entfernt. Leon Tietz ist Logistiker und Betriebsleiter bei der BHLA. Er erläutert:
zu 100% im Besitz vom Land Berlin. Wir sind aber eine eigenständige GmbH, das heißt also, wir agieren am Markt, wie jedes andere Unternehmen auch. Wir haben da zwei Standbeine. Das eine ist halt eben das Logistikgeschäft, was natürlich schon im Vordergrund steht. Also nicht nur der Westhafen, sondern auch in Neukölln und auch in Spandau. Und schlagen dort alle Arten von Gütern um, die es halt eben so gibt. Haben ein eigenes Eisenbahnverkehrsunternehmen, heißt also, machen auch Bahndienstleistungen, ein Containerterminal. Und viele fahren vorbei und wissen gar nicht, was eigentlich hier so alles tagtäglich passiert. Und das zweite Standbein ist der Immobiliensektor. Natürlich kommt mit so einer 100-jährigen Tradition auch verschiedenste Liegenschaften, die irgendwann mal zur BHLA gehört haben und dann wieder nicht und dann wieder doch. Und die werden natürlich auch dementsprechend vermietet. Und das ist so das zweite Standbein, was wir da in dem Bereich haben.
Angefangen hat alles 1923. Der Erste Weltkrieg war vorbei. Die Wirtschaft lag am Boden. Die junge Weimarer Republik wirft die Gelddruckmaschinen an. Hyperinflation. Berlin hatte 3 Jahre zuvor gerade 6 kreisfreie Städte und mehrere Umlandgemeinden zu Groß-Berlin eingemeindet. Es wurde zur Stadt, wie wir sie heute kennen. Sie war mit 3,8 Millionen Einwohnern nach London und New York zur weltweit drittgrößten Stadt aufgestiegen. Die beiden Häfen am Landwehrkanal und am Spandauer Schifffahrtskanal konnten den Warenansturm nicht mehr bewältigen. Geld wurde 1923 in Schubkarren und Wäschekörben transportiert. Der Preis für ein Ei stieg von Juni bis Dezember von 800 Mark auf 320 Milliarden Mark. Löhne explodierten, die Geldentwertung inflationierte Schulden weg. Am 3. September 1923 nahm der Westhafen in Moabit als modernster und größter Binnenhafen Berlins seine Arbeit auf. 40 Millionen Mark soll er damals gekostet haben. Eine wichtige Rolle bei Planung und Bau spielte der einflussreiche Berliner Ingenieur und Stadtbaurat Friedrich Krause. Der Name wird uns später noch einmal begegnen.
Ja, man hatte ja schon viel länger geplant, hier einen Hafen zu errichten. Friedrich Krause hat halt gesagt, an dieser Stelle, wo die Wasserwege hier aufeinandertreffen, ist eine gute Stelle für einen Hafen. Aber hier gab es früher das Johannisstift. Das heißt, man hat erstmal zu Beginn des Jahrhunderts langwierige Verhandlungen geführt und eine andere Stelle für den Johannisstift gesucht und den dann ja erst umgesiedelt nach Spandau. In der Zwischenzeit hat man dann schon die anderen Häfen errichtet. Der Osthafen ist schon 1913 eröffnet worden. So dass sich der Bau dann etwas länger hingezogen hat durch diese Verhandlungen und dann durch den Ersten Weltkrieg, sodass dann die Eröffnung eben erst 1923 stattfinden konnte.
Kirsten Krenzin ist Marketingchefin der BHLA. Sie kennt die Geschichte des Westhafens genau. In dunkelroter Klinkerziegelarchitektur entstanden zunächst mehrere Lagerhallen und ein großes Verwaltungsgebäude mit Turm. Die große Halle 2 fand sehr bald einen prominenten Mieter. Weil damals Importautos in Deutschland höher besteuert wurden als ihre Einzelteile, gründete der US-Autobauer Ford 1925 in der Weimarer Republik eine Deutschlandtochter. Wo zunächst Getreide gelagert worden war, wurden in Halle 2 im Westhafen ab 1926 Autos gebaut. Vorgefertigte Einzelteile für die Tin Lizzie, Die Blechliesefort 2 kamen über Nordseehäfen und von dort mit dem Binnenschiff nach Berlin. Güterumschlag, Lager, Autofabrik, Strukturwandel gehört zum Westhafen genauso wie Massengüter per Schiff.
Entweder Lebensmittel, Baustoffe oder Brennstoffe. Und das hat man ja auch oft gelesen in letzter Zeit, weil ja eben auch der Westhafen 100 Jahre alt wird, dass Berlin ja aus dem Kahn erbaut worden ist. Und diese Baustoffe sind natürlich aus dem Umland hier angekommen, im Westhafen auch. Ne? Müssten irgendwo zwischengelagert werden, wobei in den Hallen selber hauptsächlich sowas wie Getreide oder Tabak zum Beispiel. Auf der anderen Seite vom Hafenbecken 2 haben wir identische Hallen, die genauso aussehen und drinnen auch noch wie Lagerhallen sind. Und da war zum Beispiel auch das VT-Modell, wurde da auch drin gebaut, eine Zeit lang wurde produziert. Ja. Also im Grunde ganz vielfältige Nutzung von Lagerhallen und verschiedenen Einrichtungen, die da das genutzt haben.
So wird es vor fast 100 Jahren geklungen haben, wenn die Ford T2 aus Berliner Produktion mit ihren 20 PS-Motoren die Lagerhalle am Westhafen verlassen haben. Vom Westhafen aus rollten sie zu Käufern in der Region und nach ganz Deutschland. Das erste für Normalverdiener erschwingliche Fließbandauto wurde bis 1931 in Berlin montiert, dann wechselte Ford nach Köln. Die Zeit der Autopioniere und rauchenden Dampfschlepper ist lange vorbei. Der Westhafen ist inzwischen Industriedenkmal. Doch die heute üblichen Dieselschiffe haben hier bereits Besuch aus der Zukunft.
Auf der linken Seite ist unsere schöne Elektra. Die Elektra ist ja unser Wasserstoff-Brennstoffzellenbetriebenes Schubboot, was gerade in der Erprobung und Erforschung ist. Das weltweit erste völlig emissionsfreie Schubboot.
Ein Rückblick.
4, 3, 2, 1 und...
Die damals regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey taufte das Schubboot im Mai vorigen Jahres im Westhafen auf den Namen Elektra. Das grün-weiß lackierte Schiff wartet gerade auf seinen nächsten Einsatz. In mehr als 6 Jahren Arbeit hatten es Wissenschaftler der Technischen Uni Berlin entwickelt. Weitere 2 Jahre brauchte der Bau. Es kommt ganz ohne giftiges Abgas voran. Die Energie kommt aus Wasserstofftanks an Bord. In 3 Brennstoffzellen reagiert der grün erzeugte Wasserstoff mit Sauerstoff aus der Luft. Es entsteht Wasserdampf und Strom. Der wird in mehr als 240 Akkus an Bord zwischengespeichert und treibt die Propeller an. Schiffsingenieur Gerd Holbach von der TU Berlin gilt als Vater des Projekts. Er ist dann der TU-Chef des Fachbereichs Entwurf und Betrieb maritimer Systeme.
Wir haben uns im Wesentlichen für Wasserstoff entschieden, weil er wirklich jetzt schon verfügbar ist. Wir wollten jetzt was aus Wasser bringen, und zwar möglichst schnell und möglichst zügig, um zu zeigen, dass es funktioniert. Letztendlich haben wir vorhandene Technologien genommen und die angepasst und miteinander integriert.
Dabei galt es, Lösungen für zahlreiche technische Details zu finden. Denn es geht um einen Elektroantrieb aus der Entwicklungsabteilung, der noch seine Tücken hat, verrät TU-Wissenschaftler und Projektleiter Sebastian Apenbrink.
Vielleicht springt eine Brennstoffzelle nicht an, vielleicht haben wir irgendeine Leckage im Wasserstoffsystem, vielleicht steigt irgendein Inverter aus und die Batterien sind nicht zuschaltbar. Sowas kann eben vorkommen.
Die Elektra gilt als grüner Vorreiter der Binnenschifffahrt. Wenn alles glatt läuft und sich die Wasserstofftechnik auf dem Wasser bewährt, will die Behala das Schiff nach dem Ablauf der Tests wahrscheinlich 2025 übernehmen und regulär in Dienst stellen. Erste Erfahrungen scheinen ermutigend.
Die Elektra befindet sich noch im sogenannten Erprobungsphase. Ziel der Elektra ist, dass sie mal als Schubboot eingesetzt wird, um unseren Schwergut leichter zu bewegen. Mit den Wasserstoffbündeln, die sie an Bord hat, schafft sie mit einmal Zwischentanken den Weg bis nach Hamburg.
Der Schwergutleichter ist ein spezieller Frachtkern für ganz schwere Fälle. Die kommen gleich nebenan von Siemens. Um Gasturbinen von Siemens in Berlin ist es zwar etwas stiller geworden. Die jahrelange Multikrise aus Covid, Krieg, explodierenden Gaspreisen und gedämpfter Wirtschaftsentwicklung hinterlässt Spuren. Aber es geht weiter. Bis 2025 soll Siemens Energy ein Großkraftwerk in Brasilien errichten, Auftragswert etwa 1 Milliarde Euro. Die Turbinen kommen aus Berlin-Moabit.
Wir transportieren die Turbinen, die holen wir bei Siemens hier in der Nähe im Gasturbinenwerk ab. Und zwar haben wir da unser eigenes Roro-Schiff entwickelt, unseren sogenannten Schwergutshuttle. Und wir haben eine Rampe am Charlottenburger Verbindungskanal. Da fahren wir mit unserem Schiff vom Westhafen aus hin, fahren dann nur noch ca. 700 Meter auf der Straße ins Werk rein, holen die Turbinen ab, fahren zurück auf unseren Schwergutshuttle, fahren damit hier in den Westhafen und an unserem Schwergutkran, der eine Kapazität von 350 Tonnen hat, machen wir dann den Umschlag der Turbinen in konventionelle Binnenschiffe, die dann zu den Seehäfen fahren oder wohin auch immer Siemens seine Turbinen verkauft hat.
Vor der Pandemie brummte das Turbinengeschäft zeitweise deutlich stärker. Siemens schloss das bis dahin teuerste Einzelgeschäft seiner Firmengeschichte ab und baute für rund 8 Milliarden Euro vor gut 5 Jahren das größte Gaskraftwerk der Welt in Ägypten. Turbinen wurden in Berlin gefertigt und auf die Großbaustelle gut 100 Kilometer südlich von Kairo transportiert. Das lastete nicht nur die Siemens Power and Gas Sparte in Berlin-Moabit lange Zeit aus. Drehpunkt der Transporte bei uns war der Berliner Westhafen. Dort traf ich mich beim Verladen an einem kalten frühen Morgen mit dem damaligen Sprecher von Siemens Energy, Michael Friedrich.
Heute werden die beiden ersten Gasturbinen für unseren großen Auftrag in Ägypten ausgeliefert. Das sind zwei der größten, die wir bauen. Die haben jeweils ein Gewicht von etwa 440 Tonnen und können eine Großstadt etwa von der Größe Hamburgs mit Strom versorgen. Die Turbine wird jetzt von einem Schiff angehoben. Mit dem Schiff haben wir sie aus dem Werk geholt. Dann schwebt sie im Moment in der Luft. Das Schiff fährt ab und ein Binnenschiff fährt drunter. Darauf lassen wir dann die Turbine ab. Das machen wir nachher mit einer zweiten Turbine genauso. Und beide machen sich dann auf den Weg nach Rotterdam. Von da aus geht's weiter nach Ägypten.
Eine Großturbine von Berlin nach Ägypten, das geht nur mit dem Schiff. Siemens ist mit diesem Schwerlastgut ein Spezialkunde des Westhafens. Inzwischen ist dieser Auftrag erledigt. Das Kraftwerk in Ägypten längst in Betrieb. Doch weitere Turbinen folgen, etwa für Brasilien. Das Tagesgeschäft im Berliner Westhafen ist der ganz normale Bedarf unserer Region. Vor dem Kaufhaussterben gab es täglich einen Güterzug aus dem Hamburger Hafen, nur um die Kaufhauslager bei uns wieder zu füllen. Doch auch heute wird hier Tag und Nacht oft im Dreischichtbetrieb gewirtschaftet, bilanziert Behala Logistiker Leon Tietz.
Mit diesen Zugverbindungen, diesen festen Zugverbindungen, die wir da haben, tausende von LKWs, die von der Straße kommen. Das ist ja das Schöne, weil wir sind ja im Westhafen hier, schön in der Mitte der Stadt und können halt mit den Zügen direkt ins Herz der Stadt fahren. Das ist natürlich genial. Man muss hier keine 40-Tonner erstmal haben, um die Waren von Hamburg nach Berlin zu bringen. Und das ist wirklich das Besondere daran, ne? Und der Standortvorteil, auch den wir hier haben im Westhafen.
Nicht nur bei den Containerzügen, auch bei den Binnenschiffen im Hafenbecken ist Betrieb. Schiffe werden entladen. Sand, Kies und andere Baustoffe. Ein Kran versenkt seinen Greifer mit einem lauten Poltern in einem Kahn, voll mit ockerfarbenem Bausand.
Das geht jetzt direkt hier über die Förderschnecke dann in das Zementwerk rein. Die Schiffe, die haben hier dann ihre, was haben die gehört, 800 Tonnen haben die, 600 Tonnen, 800 Tonnen, je nachdem, was für Material und Dichte und sowas. Das machen wir dann in der Regel so in einer Schicht leer mit einem Kranführer, mit einer Kranführerin. Also das lohnt sich schon, ne? Da geht schon ganz schön was durch den Greifer sozusagen.
Frachtkähne mit 1400 Tonnen Schrott aus Berlin zum Stahlwerk Brandenburg an der Havel. Ein Job für das Schubschiff Elektra. Es schiebt die Kähne vor sich her. Nicht jeder Binnenhafen in Berlin hat den Strukturwandel der vergangenen Jahrzehnte überlebt. Der Osthafen an der Spree entlang der Stralauer Allee wurde ein Fall für die Immobilienwirtschaft.
Da sind die einzelnen Gebäude verkauft worden, da sitzen Hotels, Musikbranche etc., Universal im ehemaligen Eierkühlhaus und MTV in der ehemaligen Lagerhalle. Das ist der Hafen, der umgenutzt wurde und die anderen drei Hafenstandorte sind auf jeden Fall betriebsnotwendig weiterhin.
Haben Sie sich den Namen des Stadtbaurats gemerkt, der den Westhafen vor 100 Jahren gebaut hat? Um ihn soll es hier noch einmal gehen. Behala-Marketing-Expertin Kirsten Krenzin löst das Rätsel.
Wir stehen hier vor dem Verwaltungsgebäude. Der ganze Hafen ist 1923 eröffnet worden. Deswegen feiern wir am 3. September diesen Jahres unseren Hafengeburtstag. Und es gibt unter anderem auch die Möglichkeit, auf dieses Gebäude raufzugehen, auf den Turm, wo man eine schöne Aussicht über die ganze Stadt hat. Der Hafen ist von Friedrich Krause erbaut worden und im Gebäude, im Treppenhaus gibt es eine Gedenktafel und die Urne von Friedrich Krause ist auch dort eingemauert. War wahrscheinlich hier sein bedeutungsvollstes Wirken, hier an dieser Stelle einen Hafen zu errichten und sicherlich sein Wunsch, dann auch hier begraben zu werden, ja?
Die Zeiten haben sich geändert. Der Berliner Westhafen wird 100.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.